Erzherrlich ist sein Nam, erzbischoflich sein Stand, zum Primas hocherwählt dem deutschen Vaterland.
Wir begrüßen Sie in unserer Ausstellung Im Land der Palme, August von Sachsen, 1614 bis 1680, im Kunstmuseum Moritzburg. Als zweitgeborener Sohn des sächsischen Kurfürsten Johann Georg I. entstammte August von Sachsen einem der bedeutendsten Fürstenhäuser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Aufgewachsen am Dresdner Hof, wurde er erzogen im aufgeklärten Geiste der Reformation. Mit seinem politischen und gesellschaftlichen Wirken avancierte August von Sachsen zu einer der herausragenden Persönlichkeiten des 17. Jahrhunderts, insbesondere in der Konkurrenz zwischen den Kurfürstentümern Brandenburg und Sachsen. Bereits 1628, im Alter von 14 Jahren, wählte ihn das Domkapitel zum Erzbischof von Magdeburg. Im Jahr 1656 erfolgte der Erwerb der sächsischen Sekundogenitur Sachsen-Weißenfels, im Jahr 1659 der Erwerb der Grafschaft Barby und 1663 die Begründung des Reichsfürstentums von Sachsen-Querfurt.
Mit seinem Tod im Jahre 1680 fiel das Erzbistum Magdeburg als eine der Folgen des Dreißigjährigen Krieges an das Kurfürstentum Brandenburg. Dies mag einer der Gründe dafür gewesen sein, warum das Wirken Augusts von Sachsen von der Geschichtsschreibung lange Zeit nur unzureichend gewürdigt und untersucht wurde. Aus Anlass seines 400. Geburtstages unternimmt das Kunstmuseum Moritzburg mit der Ausstellung »Im Land der Palme – August von Sachsen« nun den Versuch, diese bedeutende politische und gesellschaftliche Biografie umfassender zu beleuchten.
Um die Wirkungsgeschichte Augusts von Sachsen zu verstehen, müssen wir uns zurückversetzen in die Grundkoordinaten, in denen sich ein Herrscher des 17. Jahrhunderts bewegte. Die beiden wichtigsten Säulen waren das Bemühen um den Erhalt und den Ausbau der dynastischen Macht, also der Familie. Die zweite Säule war die Platzierung und das Behaupten dieser dynastischen Macht gegenüber den unmittelbaren Nachbarn und innerhalb des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Herrscher wie August von Sachsen wurden erzogen in den Maximen eines komplexen, auf Ausgleich bedachten Systems.
Doch als der 14-Jährige im Jahre 1628 mit seiner Wahl zum Erzbischof von Magdeburg die politische Bühne betrat, wurde Mitteleuropa seit 10 Jahren zerrüttet von einem bis dahin beispiellosen Krieg. Von 1618 bis 1648 wütete in Mittel- und Westeuropa ein Krieg, der 1648 mit dem Westfälischen Frieden endete und als der Dreißigjährige Krieg in die Geschichte einging. Und so steht am Anfang unserer Ausstellung, in diesem ersten Raum, der Krieg. Denn, so erzählt der Historiker Joachim Säckel, einer der Kuratoren unserer Ausstellung,
ja, wenn man jetzt in diesen Raum betritt, dann sieht man als erstes Waffen des 30-jährigen Krieges, die uns darauf hinweisen, dass die Zeit, in der August hineingeboren war und in der er aufwuchs, eine kriegerische Zeit war, die Zeit einer konfessionellen Auseinandersetzung und die Zeit von Macht, Kampf und Territorien in Mitteleuropa. Und er ist ja als 14-Jähriger zum Administrator, oder besser gesagt zum Erzbischof des Magdeburger Domkapitels gewählt worden und war damit gewissermaßen eine der Figuren, die man dann bewegte oder umschob oder verschob in diesem großen Gerangel, das wir als 30-jährigen Krieg bezeichnen. Es ist das Thema seines Lebens gewesen. Als junger Regent ist er, denke ich, sozialisiert worden im Krieg, durch den Krieg, mit dem Krieg. Und er hat dann auch später, auch als junger Regent, dafür gesorgt oder dafür gehandelt, Frieden herzustellen.
In 10 Räumen folgt unsere Ausstellung dieser für Mitteldeutschland so bedeutenden Geschichte und Biografie. Die Moritzburg als Residenz der Magdeburger Erzbischöfe und bis heute in Teilen immer noch sichtbar eine Ruine des Dreißigjährigen Krieges ist dabei der authentische Ort für sein 4 Jahrzehnte dauerndes Wirken für das Erzbistum, die Stadt Halle und das Land. Mit ihrem 2008 vollendeten Erweiterungsbau und der in die historische Ruine eingesetzten anspruchsvollen Architektur eines modernen Kunstmuseums verkörpert die Burg heute das, wofür auch August von Sachsen bereits vor 400 Jahren wirkte. Einen Ort der Kunst und der Repräsentation, einen Platz für das Bewahren des Erworbenen, für die friedliche Entwicklung der Gesellschaft und des Diskurses. Ulf Dräger, der Kustos des Landesmünzkabinetts Sachsen-Anhalt im Kunstmuseum Moritzburg und einer der Projektleiter unserer Ausstellung.
Wir befinden uns in der Moritzburg. Sie ist ein faszinierendes Bauwerk des Spätmittelalters. Sie ist vom Inneren der Frührenaissance verpflichtet. Sie war glanzvolle Residenz im frühen 16. Jahrhundert. Und sie stellt natürlich in dieser großen konfessionellen Auseinandersetzung einen strategischen Mittelpunkt dar. Viele kriegerische Ereignisse orientierten sich an der Festung als Basis. Dementsprechend haben wir eine ganze Reihe der großen Schlachten schon der Frühzeit des Krieges in einem weiteren Umkreis um Halle herum. Die Moritzburg war zudem die Residenz der Magdeburger Erzbischöfe. Und das Erzstift Magdeburg war das Land, das am meisten umstritten war. Wallenstein besetzte 1625 Halle, plünderte die Stadt aus. 1631 wird dann Magdeburg zerstört. Das war so eine Urerfahrung der Vernichtung durch diesen Krieg.
Zentral über dem Raum platziert sehen Sie eine große Ansicht von der Zerstörung Magdeburgs am 20. Mai 1631. Seit 1524 bekannte sich das wirtschaftlich bedeutende Magdeburg zur Reformation und die Unterwerfung der Stadt war für den Kaiser und die Gegenreformation von hohem Symbolwert.
Denn in der Propaganda der kriegführenden Parteien ging es um die Durchsetzung des rechten Glaubens. Genauer betrachtet ging es jedoch um eine bis dahin beispiellose Neuverteilung und Strukturierung der Macht. Die großen Player waren der katholische deutsche Kaiser und das katholische Spanien, das katholische Frankreich und die calvinistischen Niederlande, das protestantische Dänemark und Schweden sowie die protestantischen norddeutschen Kurfürstentümer, Erzbistümer und freien Städte. 4 Millionen Menschen verloren in den Gemetzeln durch Seuchen und Hunger ihr Leben. 3 Jahrzehnte zogen die Armeen raubend und plündernd durch das Land. Und die unter dem Begriff der Bluthochzeit in die Geschichte eingegangene Zerstörung Magdeburgs stand und steht als Sinnbild für die vollständige Vernichtung und Auslöschung. Am 20. Mai 1631 durchbrachen die kaiserlichen Truppen unter Tilly und Pappenheim den Ring der Verteidiger. Der Begriff Hochzeit demonstrierte die so erzwungene Vermählung zwischen katholischem Kaiser und der im Wappen der Stadt abgebildeten Jungfrau. Einen Tag nach der Einnahme der Stadt schrieb der kaiserliche General Pappenheim:
»Ich halt, es seien über 20.000 Seelen darüber gegangen. Es ist gewiss seit der Zerstörung Jerusalem kein greulicher Werk und Strafgottes gesehen worden. All unser Soldaten seien reich geworden. Gott mit uns.«
Ein bis heute erschütterndes Zeugnis von der Brutalität der Söldner ist die hier in einer Vitrine ausgestellte Magdeburger Blutbibel. Bei der Plünderung der Kirche St. Johannes hielt der Pfarrer der Gemeinde Andreas Kramer die Bibel schützend über seinen Kopf und parierte so die Hiebe und Stiche der ihn bedrängenden Soldaten.
Auf beiden Seiten kämpften die Soldaten im Namen des rechten Glaubens. Doch ihr Lohn wurde oft nur das, was sie plündernd und mordend der Zivilbevölkerung raubten und davontrugen. Mit dem Restitutionsedikt verfügte Ferdinand II. Schon 1629 die Rückgabe aller seit 1552 durch die Protestanten konfiszierten Besitzungen und eingenommenen Herrschaften. Die Zerstörung Magdeburgs verkörperte dabei für den katholischen Kaiser einen Akt tiefer Genugtuung.
Schon ein kurzer Blick in die Biografie Augusts von Sachsen vermittelt uns ein Bild, unter welchen Bedrohungen und Unsicherheiten er sein Amt bis zum Ende dieses Krieges führte. 1628 erfolgte die Wahl zum Erzbischof. 1630 setzte jedoch der Kaiser dann seinen Sohn als katholischen Erzbischof ein. Im Prager Frieden von 1635 erwirkte August schließlich die Zuweisung des Erzstifts auch durch den Kaiser. Die kaiserlichen Restitutionsforderungen wurden ausgesetzt. 1638 zog August, prachtvoll, soweit unter den Umständen möglich, im Erzstift ein und ließ sich in seiner Residenz Halle huldigen. Doch schon 1639 folgte der Rückzug Augusts aus dem Erzstift vor den heranrückenden Truppen der Schweden.
Als weithin geachteter Diplomat erwirkte August von Sachsen dann 1644 und 45 einen Neutralitätsvertrag zwischen Schweden und Kursachsen. Der Westfälische Frieden von 1648 zementierte die politische und konfessionelle Neuordnung Europas. Dieses Friedenswerk manifestiert die Utopie eines dauerhaften Friedens. Und diese Utopie vom Tätigsein und Wirken im Frieden wird uns durch unsere Ausstellung begleiten. August von Sachsen erhielt nach den Bestimmungen des Westfälischen Friedens die Herrschaft und das Erzstift Magdeburg auf Lebenszeit. Und am 1. Januar 1643 bezog er in Halle endgültig die neue Residenz.
Übrig blieben jedoch tausende zerstörte Städte, Brücken und Häfen. Ganze Landstriche waren Wüstungen geworden. Millionen heimatlos vagabondierende Menschen zogen als Flüchtlinge durch das Land. Und so möchten wir Ihre Aufmerksamkeit in diesem Raum noch auf eine zeitgenössische Grafikfolge lenken, die sich der Lebensperspektive der Soldaten widmet. Hören Sie hierzu noch einmal den Historiker Joachim Seckel.
Und dieser Zyklus ist entstanden in der Absicht, in der durchaus pädagogischen Absicht, aufzuzeigen, ist es sinnvoll, Soldat zu sein, unter der großen Frage. Und insofern ist es eine Warnung, vielleicht auch an viele junge Leute, die in dieser Zeit lebten, sich nicht werben zu lassen und diesen Weg zu schreiten, also Söldner zu werden. Wir sehen also Blätter, wo die Szenen dargestellt sind, die Werbung, eine Plünderungsszene. Das wird dann also biografisch gewissermaßen durchdekliniert. Und am Ende ist man dann ein Kriegsversehrter, den niemand achtet. Oder man wird einfach dann, wenn man gestorben ist, irgendwo verscharrt.
Das vier Jahrzehnte währende Wirken Augusts von Sachsen war gerichtet auf Frieden. Betreten Sie nun mit dem Raum 2, dem Hauptraum unserer Ausstellung, das Land der Palme.
Kuratiert wurde die Ausstellung von der Historikerin Dr. Andrea Thiele, dem Kustos des Kunstmuseums Moritzburg Ulf Dräger und dem Historiker Joachim Seckel. Die Projektleitung lag in den Händen von Ulf Dräger und Thomas Bauer-Friedrich, dem Direktor des Kunstmuseums Moritzburg. Die Texte dieser Audioführung schrieb, basierend auf den Texten im Ausstellungskatalog, Ingo Kolbo. Die Produktion der Audioführung lag in den Händen der Alexa Audioproduktion. Als Sprecher hören Sie Thomas Holländer und
Nadja Schulz-Berlinghoff.
Erleben Sie nun mit unserer Audioführung die Geschichte dieser herausragenden Herrschergestalt. In 5 Raumtexten führen wir Sie durch die Zeitgeschichte und Biografie. Innerhalb der Raumtexte gehen wir auch auf die ganz besonders bemerkenswerten oder kostbaren Exponate ein. Schauen Sie sich in den einzelnen Räumen um und entdecken Sie so die Burg, den jeweiligen Raum und die Exponate. Lediglich im 3. Raum, der Box, weichen wir vom Prinzip der Raumtexte ab. Dort finden Sie 4 Audiotracks, die sich thematisch unmittelbar auf die jeweiligen Exponate beziehen. Achten Sie bitte auf die jeweilige Nummerierung.